Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei Radio Horeb. Ich begrüße auch alle, die zugeschaltet sind bei Radio Maria in Österreich und in Südtirol. Wir stehen mitten im Advent und heute haben wir ein Thema bei Spiritualität, das uns auch eine etwas andere Perspektive für diese Zeit vor Weihnachten vermittelt. Advent im Abendland und Morgenland. Dass es hier ganz unterschiedliche Traditionen gibt, das liegt auf der Hand, denn nicht bei uns war es ja auch nicht immer schon so, wie wir es nun jahrzehntelang schon gewohnt sind. Eben diese, auf der einen Seite die Idylle vor Weihnachten, auch mit den Vorbereitungen, die Krippenausstellungen und was sonst noch alles dazugehört, die Adventmärkte. Aber das ist eben nur ein äußeres Erscheinungsbild. Aber auch die Traditionen in der Kirche, wie die kirchlichen Texte ausgewählt werden, die Gebete, was hier zu den Andachten gehört, das hat sich sehr unterschiedlich entwickelt und ist tatsächlich in der Ostkirche, in der byzantinischen Tradition und in der Westkirche, in der römischen Tradition sehr unterschiedlich verlaufen. Und diesen Blick oder diese Unterschiede wird uns heute Magister Maria Dufner näher bringen. Ich begrüße Sie nun in Rankweil.
Grüß Gott, Herr Löschberger. Grüß Gott, liebe Hörer und Hörerinnen von Radio Horeb und Radio Maria.
Frau Magister Maria Dufner ist in Wien geboren, 1954. Sie hat Theologie studiert in Wien, aber auch kombiniert mit Physik, Mathematik und Chemie. Sie hat geheiratet 1978. Magister Norbert Dufner ist ihr Ehemann und aus dieser Ehe entstammen 6 Kinder, 4 Buben und 2 Mädchen. Mhm. Und Frau Magister Dufner lehrt an der Höheren Technischen Lehranstalt in Dornbirn.
Und in der Hackfeldkirche.
In der Hackfeldkirche und Sie unterrichten jetzt Religion.
Ja, ja.
Wunderbar. Gut, dann vielleicht gleich eine nicht so direkt religiöse Frage. Sie haben mir bereits im Vorgespräch erzählt, ja, dass es interessant ist, im Zusammenhang mit dem Advent auch zu hinterfragen, warum beginnt denn der Karneval am 11.11.?
Ja, das ist so eine besondere Geschichte. Ich habe mich sehr lange darum bemüht, dahinter zu kommen, weil natürlich auch die Schüler immer wieder gefragt haben, was ist denn, warum 11. November, nachher ist lang nichts und dann erst nach Dreikönig geht es eigentlich so richtig los. Was ist da los? Was passiert? Warum ist das so? Und dann ist mir einmal ein serbischer liturgischer Kalender in die Hand gefallen und siehe da, da stand am 11. November, da war Karneval. Und am 14. November ist das Fest des heiligen Philippus und da beginnt das Weihnachtsfasten. Und da sind mir dann Zusammenhänge klar geworden und ich habe dann noch ein bisschen weiter recherchiert und ich möchte heute im Lauf der Sendung da auf diese Gemeinsamkeit noch zu sprechen kommen.
Und das Weihnachtsfasten, hat das nicht auch früher Tradition gehabt in der westkirchlichen Tradition?
Natürlich, natürlich. Aber die Adventszeit wird heute nicht mehr als Fastenzeit verstanden. Nicht, auch wenn die Evangelien davon sprechen, dass Johannes der Täufer zur Umkehr, zur Metanoia, zum Sinneswandel aufruft, wenn es gut geht, dann hat man vielleicht noch ein bisschen Hauskirche um den Adventkranz und man beschwört immer wieder die stillste Zeit des Jahres, aber es ist die hektischste Zeit des Jahres, leider Gottes geworden.
Dann beginnen wir mit dem Blick auf die Unterschiede der unterschiedlichen Traditionen und ich bitte Sie, Magister Maria Dufner, mit den Ausführungen zu beginnen.
Ja, ich habe es also schon angedeutet, der Advent war früher, auch als, ich habe es als Kind noch erlebt, eine mildere Zeit, Fastenzeit, aber es war eine Fastenzeit. Man hat verzichtet, man hat Opfer gebracht, wie es damals so schön geheißen hat. Jedes Opfer war ein Strohhalm in die Krippe des Christkindes, damit es weicher liegt. Wobei ich mir immer wieder gedacht habe, auf Stroh liegt man doch nicht so weich, aber vielleicht doch besser als auf nacktem Holz oder Stein, woraus die Krippe auch immer war. Das ist alles leider Gottes irgendwo in den totalen Hintergrund gedrängt worden. Im Gegenteil, ich habe den Eindruck, die Weihnachtszeit beginnt bei uns heute bereits im September, Oktober, wenn die ersten Lebkuchen im Geschäft auftauchen. Ich will aber jetzt nicht jammern, ich will nicht klagen. Der Advent dauert bei uns 4 Adventssonntage. Und dann, je nachdem, wann der 24., 25. ist, halt noch ein paar Tage nach dem 4. Adventssonntag dazu. Es ist eine Zeit der Stille in unseren Breiten, bedingt durch die klimatischen Umstände. Es ist draußen kalt, es ist dunkel, man zieht sich zurück, man kann sich auch eher auf sich besinnen. Es ist die Möglichkeit geboten, da ein wenig zur Ruhe zu kommen, auch ein wenig zum Nachdenken zu kommen. Und die stimmungsvolle Atmosphäre in der Familie mit um den Adventkranz herum kann dadurch sicher auch noch einiges beitragen. Es war eine Fastenzeit und es darf durchaus für lateinisch-abendländische Christen auch immer noch eine Zeit sein, auf der man vielleicht ein bisschen zurücksteckt, ein bisschen verzichtet, ein bisschen versucht, bewusster zu leben, weil das heißt für mich eigentlich Fastenzeit. Bewusster leben, entdecken, was unbedingt notwendig ist, was ich wirklich brauche und was eigentlich alles Luxus ist, was ich besitze. Ein kleiner Rest von dieser Fastenzeit hat sich bei uns noch erhalten, am Heiligen Abend, wenn da in verschiedenen Gegenden Fisch auf den Tisch kommt. Also zur Tradition in Ostösterreich gehörte es, dass man da einen gebackenen Karpfen mit Mayonnaise-Salat auf den Tisch gestellt hat. Klar, eine Kalorienbombe, aber es war kein Fleisch, es war eben nur Fisch. Und das hat man dann doch gespürt, man hat sich dann doch schon ein bisschen auch auf das Fleisch, auf den Braten gefreut oder auf die Schnitzel, die es dann am Heiligen Tag gegeben hat. Der Heilige Abend wurde als Fasttag verstanden. Und Heiliger Abend. Ich weiß nicht, ob es bekannt ist, warum da der ganze Tag Heiliger Abend heißt. Der 24. Dezember ist ja nicht das Weihnachtsfest, das Fest der Geburt unseres Herrn Jesus Christus ist der 25. Dezember. Und nach alter Tradition beginnt der Tag mit Sonnenuntergang. Wir beginnen also das Fest der Geburt Christi mit Einbruch der Dunkelheit, mit dem Heiligen Abend, dann folgt die Heilige Nacht und dann der Heilige Tag. Kleine Klammeranmerkung, dieses Tagzeitenverständnis haben wir intuitiv erhalten. Die Juden haben das bis heute, die Moslems haben das, aber nicht bei uns. Wir beginnen halt mit der Tagzeitrechnung mit Mitternacht. Aber im Gefühl, speziell auch bei Schülern, man hat dann am Vorabend, was ist morgen los, was muss ich morgen alles tun? Nach dem Abendessen konzentriert man sich bereits ein wenig auf den neuen Tag. Und vor dem Abendessen klingt so der eigentliche Tag aus. Es ist da für uns immer noch intuitiv dieser Umbruch. Daher also Heiliger Abend. Advent. Auf worauf warten wir? Wir warten, dass Christus, dass Gott Mensch wird. Dass Christus in die Welt kommt, dass Christus geboren wird. Auf das bereiten wir uns vor. Er will unser Heiland, unser Erlöser sein. Und ich möchte jetzt ganz einfach eines unserer schönen Adventlieder einspielen lassen. Ich möchte darum bitten, die bei uns Tradition gehören, die wir jetzt in dieser Zeit immer wieder singen. Ich weiß, ich habe Ihnen jetzt nichts Neues erzählt. Das ist eigentlich das, was wir immer feiern, was wir immer in der Schule gehört haben. Ich habe schon angedeutet, der heilige Martin, der Martinstag als Karnevalsfest, als Beginn des Karnevals, 11.11.11.11, 11, 11 Uhr, 11, die berühmte Schnapszahl 10 war das Symbol des Dekalogs, das war rund, das war abgeschlossen. 11, das waren die Narren, die dann mehr oder weniger tun wollten, als sie eigentlich sollten. Daher hat sich das dann noch angeboten, den Festtag des heiligen Martin da als Karnevalstag zu feiern. Dr. Manfred Becker-Huberti schreibt in seinem Buch über das religiöse Brauchtum, hat ein ganz ein dickes, wunderbares Buch herausgegeben, in dem sehr viele Bräuche in europaweit gesammelt wurden, dass der Martinstag Formen im Mittelalter angenommen hat, wie sie heute noch am Faschingdienstag bekannt sind. Essen, trinken, singen, feiern, saufen, Schlachtfest, probieren des neuen Weins, Martinsmine und so weiter. Das gehörte zum Martinstag. Zudem war der Martinstag auch ein Pachttag, ein Zinstag, und die Gänse gehörten durchaus auch zum Zahlungsmittel. Und der Martinstag war auch jener Tag, an dem das Gesinde entlöhnt worden ist, die im Sommer bei der Feldarbeit geholfen hatten. Im Winter brauchte man nicht so viel Personal. Und die waren dann bis Maria Lichtmess praktisch mehr oder weniger arbeitslos, um dann wieder angeheuert zu werden. Es war also ein Wendetag, ein Tag des Abschiednehmens, ein Tag des Entlohnens und eben ein Tag, an dem man so richtig das letzte Mal auf die Pauke hauen konnte, bevor man sich daran machte, auf Weihnachten vorzubereiten. Weil der 11. November ist der Martinstag. Das heißt, der 12. fällt dann also auch noch etwas flach. Und 13., 14., wenn man es nachzählt, sind es 40 Tage bis Weihnachten. Genauso, wie man vor Ostern eine 40-tägige Fastenzeit gehabt hat oder hat, genauso hatte man vor Weihnachten eine 40-tägige Vorbereitungszeit, eine Zeit der Besinnung, um den Herrn nach Möglichkeit gebührend zu empfangen. Und natürlich ging dann die Festzeit auch 40 Tage. Nach Ostern geht die Festzeit 40 Tage bis Christi Himmelfahrt, dann ist Himmelfahrt. Und nach Weihnachten ging die Festzeit früher bis zum Fest Darstellung des Herrn Maria Lichtmess am 2. Februar. Irgendwann im Laufe der Zeit, das konnte ich bis jetzt nicht erörtern, wann das passiert ist, hat man bei uns in der lateinisch-abendländischen Tradition die Fastenzeit auf diese 4 Sonntage verkürzt, wie wir sie bis heute noch feiern. Und auch dieser Karnevalstag ist zumindest in Ostösterreich gerutscht. Allerdings ist die Bedeutung und der Grund, warum man das feiert, in der Vergessenheit mehr oder weniger versunken. In Ostösterreich gibt es den Spruch, Katrin stellt das Tanzen ein. Das Fest der heiligen Katharina von Alexandrin wird am 25. November gefeiert. Und da tanzt man, da hat man noch Vergnügen. Und danach beginnt die stillste Zeit des Jahres. Denn der frühestmögliche Termin für den ersten Adventssonntag ist der 27. November. Der Samstagabend davor gehört natürlich zum Sonntag dazu. Das heißt, der letztmögliche Termin zum ausgelassenen Toben ist der 25. November, also der Katrinstag. Wie gesagt, der Martinstag ist in dieser Bedeutung auf den Katrinstag, Katharinentag, verrutscht und markiert auch hier den Einschnitt. Jetzt ist endgültig Schluss und jetzt konzentrieren wir uns auf das Geschehen, was auf das wir jetzt zugehen. In der griechisch-byzantinischen Tradition hat man diese Verkürzung nie vollzogen, sondern man beginnt am 14. am Abend, beginnt die Fastenzeit, 14. November am Abend beginnt die Fastenzeit auf das Weihnachtsfasten, wird auch in der Literatur gerne als Philippusfasten bezeichnet, weil am 14. November das Fest des Apostels Philippus gefeiert wird. Und diese Fastenzeit, die ist doch relativ streng. Man verzichtet auf alles, was vom Tier kommt, also auch auf Milch, auf Eier, auf Käse, nicht nur auf das Fleisch. Fisch ist allerdings erlaubt, Gemüse ist natürlich erlaubt, Öl ist erlaubt. Am Heiligen Abend selber ist ein strenger Fasttag und da gibt es in der slawischen Tradition einen Brauch, dass man am Heiligen Abend einen Getreidebrei mit Beeren zu sich nehmen darf, aber auch erst dann, wenn sich der erste Stern am Himmel zeigt. Denn der Stern hat die Weisen zur Krippe geführt und wir müssen warten, bis auch wir diesen Stern sehen, der uns den Weg weist zum göttlichen Kind. Gleich ziemlich am Anfang dieser adventlichen, weihnachtlichen Fastenzeit feiert die byzantinische Kirche aber ein Fest, das bei uns im Abendland so in seiner Bedeutung in der Vergessenheit verschwunden ist, weil man es als fromme Legende abgetan hat, die theologische Dimension aber kaum mehr wahrnimmt. Es ist das Fest Maria Einführung in den Tempel. Maria wird als kleines Kind, etwa als vierjähriges Mädchen, in den Tempel gebracht, um als Tempeljungfrau Gott zu dienen, um Gott geweiht zu sein. Es ist eine intensive Vorbereitung auf diese Begegnung mit dem Herrn, auf ihre Aufgabe, als Mutter Christi, Christus, Gott in die Welt zu bringen. Und nur zur kleinen Erinnerung würde ich gerne jetzt den Tropar, diesen Festgesang, vorlesen und dass wir ihn dann kurz einspielen. Heute ist der Beginn des Wohlgefallens Gottes und die Vorankündigung der Erlösung des Menschen. Im Tempel zeigt sich deutlich die Jungfrau und verkündet allen vorher den Gesalbten. Zu ihr wollen auch wir mit lauter Stimme rufen: Freue dich, die du erfüllst den Heilsplan des Schöpfers. Anders als in der lateinisch-abendländischen Tradition kennt man Adventlieder in diesem Sinne nicht. Die Gesänge sind ohnehin, haben eine andere Bedeutung, einen anderen Stellenwert als die Gesänge bei unseren Gottesdiensten. Die Gesänge sind immer Antwort auf die Anrufungen des Priesters, auf die Anrufungen Gottes. Unsere Antwort, die wir geben. Daher gibt es bei den östlichen Christen, mit Ausnahme der Armenier, keine Instrumente in der Kirche, weil die Instrumente haben keine Stimme. Sie können nicht Antwort geben. Sie können nur Laute hervorbringen. Wir Menschen können antworten. Nun werden aber sehr wohl Gesänge gesungen, die zu Weihnachten, zur Geburt Christi, zur Geburt unseres Herrn Jesus Christus hinführen. Anders als bei uns führt die griechische, byzantinische Tradition die Menschen lange, lange vorher durch die Texte, durch Festtagsgesänge zu dem Fest hin. Es war für mich eine große Überraschung, als ich das erste Mal bei einer Vesper zum Fest des heiligen Nikolaus dabei war und plötzlich ertönte folgender Text. Diesen Text habe ich nur als Text und nicht als Gesang. Schmücke dich, o Höhle, denn die Hirtin kommt schwanger herbei und du, o Krippe, bereite dich, um zu empfangen ihn, der uns Irdische durch sein Wort von unserer Wortlosigkeit befreite. Ihr Hirten aber bezeugt mit der Flöte dieses erschreckende Wunder und ihr Weisen kommt aus Persien herbei, bringt Gold, Weihrauch und Myrrhe dem König dar. denn der Herr will aus einer jungfräulichen Mutter erscheinen. Und auch sie wird als Magd vor ihm niederfallen und ihn anbeten und wird sagen zu ihm, den auf den Armen sie hält, wie wurdest du gesät in mir und wie bist du aus mir entsprossen, mein Erlöser, du und mein Gott. Ich habe zuerst gedacht, ich habe mich verhört und ich habe dann nachgefragt, ich habe die Bücher angeschaut und tatsächlich mit dem Beginn der weihnachtlichen Fastenzeit werden weihnachtliche Texte gesungen. Das Weihnachtsgeheimnis wird den Menschen ins Herz gesungen. Es wird immer wieder dazu hingeführt, bedenke Mensch, dass Gott Ja zu dir sagt, dass Gott Mensch wird, dass Gott ganz klein wird. Und die Texte, die in ihrer Vielfältigkeit und Schönheit dann am Weihnachtsfest in voller Schönheit erstrahlen, die werden immer wieder schon in kleinen Schritten, in kleinen Portionen den Menschen ins Herz gesungen. Und so windet sich wie eine Schraube das Heilsgeheimnis immer tiefer in das Herz des Menschen hinein. Und es ist natürlich, aber es ist immer auch der Blick darauf hin, dass wir unterwegs sind zu diesem Heilsgeheimnis. Und wir wollen die Mutter Gottes hörend begleiten auf dem Weg nach Bethlehem in die Höhle. Die Jungfrau geht heute den urewigen Logos in der Höhle unaussprechlich zu gebären. Frohlocke Welt, die du es hörst. Verherrliche mit Engeln und mit Hirten den, der erscheinen will als kleines Knäblein, den urewigen Gott.
Die Jungfrau geht heute den urewigen Logos.
Die Jungfrau geht heute den urewigen Logos in der Höhle unaussprechlich zu gebären. Und wie eine Antwort klingt ein anderer Gesang darauf. Bereite dich, Bethlehem. Öffne dich allen, du Garten Eden. Schmücke dich, Ephrata, denn der Lebensbaum entspross in der Höhle aus der Jungfrau. Mit Bethlehem bin ich gemeint. Sind wir gemeint? Wir sollen aufnahmebereit sein. Wir sollen uns öffnen können. Öffnen mit allen unseren Tiefen und Abgründen, in die Gott selbst kommen will. Ihm ist nichts zu gering, zu schlecht, zu bös. Gott kommt in die Welt, bis in die letzten Enden der Erde geht er, um alles zu retten, um alle zu retten, um die ganze Schöpfung heimzuholen, dorthin, wohin sie gehört. Bereite dich, Bethlehem. Öffne dich allen, du Garten Eden. Schmücke dich, Ephrata, denn der Lebensbaum entspross in der Höhle aus der Jungfrau. Ihr Leib nämlich erschien als geistiges Paradies, darinnen die göttliche Frucht, von der wir essen und leben, nicht wie Adam sterben. Christus wird geboren, um das gefallene Bild wieder aufzurichten.
Bereite dich, Bethlehem.
Es wird geboren, um das gefallene Bild wieder aufzurichten. Wir Menschen, ich, du, jeder, der hört, wir sind Abbild, Ebenbild Gottes. Gott hat uns als sein Partner, als sein Gegenüber geschaffen. Durch unser Nein zu Gott sind wir gefallen, sind wir nicht, ist unser Abbild verdunkelt, kann Gott nicht mehr erkannt werden. Gott kommt in die Welt, damit der Mensch wieder das werden kann, als was er geschaffen wurde, als Abbild und Ebenbild Gottes. Oder wie es der große Athanasius ausgedrückt hat, der Kirchenvater, der griechische Kirchenvater, der im 2. Jahrhundert gelebt hat, Gott wird Mensch, damit der Mensch vergöttlicht wird, damit die Gnadengaben, das, was der Mensch erhalten hat, das, was er sein kann und sein soll, wieder werden kann, Abbild, Ebenbild Gottes. Und da bleibt jetzt nur eine Frage, die uns der nächste Text bringt. Was sollen wir dir bringen, o Christus, der du auf der Erde erschienen bist, als Mensch um unseretwillen? Denn jedes deiner Geschöpfe bringt dir ein Dankgeschenk. Die Engel ihr Singen, der Himmel den Stern, die Weisen ihre Gaben, die Hirten ihr Staunen, die Erde die Höhle, der leere Ort die Krippe. Wir aber die Mutter und Jungfrau. Du, Gott vor aller Zeit, erbarme dich unser.
Was sollen wir dir bringen, o Christe?
Die CD, von der jetzt diese ganzen deutschen Gesänge stammen, sie heißt Geburt in der Höhle, Weihnachten in der Ostkirche. Und da spricht der Archimandrit, Vater Irenäus Totzke, Texte dazwischen. Und ich möchte da jetzt einfach einen Text zitieren. Ich kann es nicht schöner formulieren, als er das formuliert hat, der uns zu den nächsten beiden Gesängen hinführt. Zuerst aber dieser Text und der nächste Gesang. Große Bedeutung wird den Tieren Ochs und Esel zugewiesen. In den griechischen Gesängen wird besonders hervorgehoben, dass der Logos, das ewige Wort, Christus ist das Wort Gottes, in die Krippe wortloser Tiere gelegt wird. Er holt uns Menschen gewissermaßen auf der alleruntersten Ebene ab, um uns hinauf in seine Welt höchster und liebender Erkenntnis zu führen. Und nun singt man in der Kirche. In die Krippe der wortlosen Tiere legte dich die Jungfrau, Wort Gottes ohne Anfang, der jetzt du einen Anfang genommen hast, über alles begreifen. Und meine Wortlosigkeit zu lösen kommst du gegangen, die ich entgegennahm wegen des Neides der Schlange. Und mit Windeln lässt du dich umwickeln, um die Fesseln meiner Sünde zu lösen. Du einzig guter, einziger Menschenfreund. Deshalb rühme ich dich und lob singe dir und falle nieder in unfasslicher Freude vor deiner Ankunft im Fleische, durch welche ich erlöset worden bin.
In die Krippe der wortlosen Tiere.
Es ist so typisch, dass ich kann von Gott, von seiner Größe, von seinen Gaben, nur in Gegensätzen reden. Gott wird Mensch, ein kleines Kind, der urewige Gott. Das Wort Gottes wird Fleisch, damit ich in rechter Weise Worte des Lobes und Dankes zu Gott finden kann. Ich kann und darf Gott rühmen, Gott loben. Und in der Liturgie gibt es eine Stelle, da heißt es in der griechischen Tradition, byzantinischen Ritus, wir stellen auf geheimnisvolle Weise den Chor der Engel dar. Und auch bei uns in der Messe betet der Priester, fordert uns der Priester auf, bevor wir das heilig singen, dass wir einstimmen in den Gesang der Engel und der Heerscharen. Und das ist an Weihnachten ganz deutlich geworden. Die Engel haben uns gesagt, was wir singen können, wie wir singen können. Und wir dürfen in diesen Jubel einstimmen, in das Ehre sei Gott in der Höhe. Das Wort Gottes, der Logos, hat unsere Wortlosigkeit gelöst. Wir dürfen zu ihm sprechen, er will uns begegnen, er steht uns gegenüber, er will uns zum Partner haben, wir dürfen sein Abbild, sein Ebenbild sein. Das Ehre sei Gott in der Höhe, wie wir es aus der Messe kennen, wird jeden Tag in der Matutin gesungen. Hier vor Weihnachten erklingt, aber an Weihnachten aber erklingt noch ein Text, der an dieses Ehre erinnert, der aber da noch eine weitere Meditation beinhaltet. Natürlich wird auch an Weihnachten das Ehre sei Gott in der Höhe feierlichst gesungen. Aber mir geht es hier um diese Meditation, die dieses plötzlich in Worte gleiten können des Lobes Gottes ganz stark zum Ausdruck bringt. Ehre sei Gott in der Höhe, hör von den Engeln ich heute in Bethlehem, zu Ehre dessen, der wollte, dass Friede sei auf Erden. Nun ist die Jungfrau weiter als die Himmel, denn ein Licht erstrahlte den von Finsternis umfangenen und hat die Gebeugten nach oben schauen lassen, sodass sie mit den Engeln jetzt singen, Ehre sei Gott in der Höhe. Heute freuen sich im Himmel alle Engel und die Menschen frohlocken, die ganze Schöpfung aber jubiliert über ihren Herrn und Erlöser, der zu Bethlehem geboren ward, denn vorüber ist die Täuschung der Idole und Christus ist König in Ewigkeit.
Ehre sei Gott in der Höhe.
In diesem Sinne wünsche ich allen einen gesegneten Advent und dann ein gnadenreiches, tiefes Weihnachtsfest.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria, heute das Thema Advent im Abendland und Morgenland. Ein Blick auf die Osttradition, auf die Tradition der Ostkirche im byzantinischen Ritus. Dort wird noch viel stärker auch heute eben das große Fest auch mit entsprechenden Texten vorbereitet. Wir haben jetzt viele Ausschnitte gehört, auch gesangliche Ausschnitte. Das sollte uns auch einladen, uns auch in dieser Weise hierzulande auch vorzubereiten. Denn egal, ob wir in der lateinischen Tradition oder in der Osttradition das Weihnachtsfest feiern, es geht immer um die gleich tiefe, bewundernswerte und anbetungswerte Sache. Gott wird Mensch. Frau Magister Dufner, wenn wir jetzt die Texte aus der Heiligen Schrift anschauen, die an den Adventssonntagen ausgewählt werden, so sind in erster Linie uns die Texte ja auch aus den Prophetenbüchern bekannt, Jesaja-Texte. Wie sieht es da mit diesen Sonntagen aus oder in der Liturgie, in der ostkirchlichen Tradition, werden da Texte auch entnommen aus dem Alten Testament?
Die Texte vom Alten Testament, die haben ihren Platz in der Vesper und in der Matutin. Und das ist jetzt etwas, was uns auch ziemlich stark unterscheidet. Für einen orthodoxen Gläubigen, der es einigermaßen ernst nimmt, es gibt auch bei den orthodoxen Christen Leute, die sind halt, was wir halt Aufschein-Christen nennen, aber der es halbwegs ernst nimmt, für den gehört eine Vesper und eine Matutin am Samstagabend und Sonntagmorgen durchaus dazu. Vor allem, wenn man zur Kommunion geht, dann ist das selbstverständlich, dass man sich bemüht, an der Vesper und an der Matutin teilzunehmen. Und diese Texte, die alttestamentlichen Texte, die haben da ihren Platz und werden da auch den Leuten ins Herz gesungen und gelesen. Auch vor allem also Prophet Jesaja und Prophet Micha und wie sie alle heißen, Ezechiel und so weiter.
Wir haben jetzt eine Hörerin am Telefon. Ich begrüße Frau Schwarz aus Wien. Grüß Gott.
Eine Frage, Frau Magister. Ich schätze sehr Ihre Vorträge und habe eine Frage wegen dieser CD. Wo kann man die bekommen?
Über das Kloster Niederalteich bei Passau. Das Radio Horeb hat die Adresse. Die können Sie bekommen, beziehungsweise über den Verlag der Christliche Osten.
Christlicher Osten. Ich habe nämlich nur ein Buch gefunden.
Aha. Ja, das ist der Verlag der Christliche Osten vertreibt auch die CDs und das Kloster Niederalteich, Benediktinerkloster Niederalteich vor allem auch, die Der Vater Hermenrit Irenaeus ist aus dem Kloster Niederalteich selber. Und die wurde auch dort aufgenommen.
Gut, danke vielmals.
Bitte.
Wiederhören.
Danke, Frau Schwarz, für Ihren Anruf. Ja, wir setzen noch fort unser Gespräch zum Thema Advent im Abendland und Morgenland. Wenn man, Sie haben es auch am Anfang des Vortrages angesprochen, unsere äußeren Bräuche ansieht, dann fragt man sich jetzt in dieser Unterscheidung oder im Blickwinkel der ostkirchlichen Tradition, gibt es dort auch im Volk bei den Gläubigen so einfache Dinge, die man auch im Alltag tut, auch eine Krippe errichten, Stroh hineinlegt oder ähnliche Dinge oder eine Krippe zu bauen beginnt. Wie sieht es dort in diesen Gebieten aus?
Nein, Krippen kennt man nicht. Man kennt nur die Weihnachtsikone, die dann also am Heiligen Abend feierlich in die Kirche hereingetragen wird im Rahmen eines Gottesdienstes und dann auch verehrt wird. Und eben wenn diese Ikone hereingetragen wird, dann, und da geht eine Kerze dann voran, ein Messdiener mit einer Kerze voran, das ist dann der Stern von Bethlehem, das Licht, das auf das wahre Licht hinweist, auf Christus, der die Welt gekommen ist, Sonne der Gerechtigkeit. Ich kenne jetzt von den Traditionen her praktisch, kenne ich nur die serbische Tradition und da wird Laub, vor allem Eichenlaub, Bündel werden am Heiligen Abend gesegnet und an die Gläubigen verteilt und das wird dann um die Weihnachtsikone herumgelegt und das symbolisiert eben auch dieses Heu und Stroh, auf dem, also der Stroh, auf dem Christus gelegen ist. Aber eine Krippe kennt man nicht.
Und andere Dinge?
Es gibt am Heiligen Abend selber das weiß ich von den slawischen Traditionen, von der griechischen Tradition weiß ich es nicht und von der rumänischen Tradition weiß ich es, da gibt es sogenannte heische Bräuche, das heißt, da gehen die Kinder von Haus zu Haus und singen wunderschöne Weihnachtsgesänge, alte Weihnachtslieder, die größtenteils also theologischen Inhalt haben. Es sind dann auch ein paar drinnen, also die dabei, die dann eher so auf Weihnachtsmann, aber das ist also, sind verhältnismäßig neue Lieder, die aber doch von der Musik her ins Ohr gehen. Und sie gehen dann von Tür zu Tür und singen da die Weihnachtsgesänge und sagen ihre Weihnachtswünsche und bekommen halt dann eine Kleinigkeit zugesteckt fürs Wünschen, für die guten Wünsche und für die Gesänge. Und es gibt also die Leute, die warten dann tatsächlich drauf, auf die Kulinzänger, wie das heißt, die haben dann, das gehört einfach dazu. Und diese Kulinde, die sind, also ich kenne jetzt vor allem die rumänischen Kulinde, aber ich weiß, die Ukrainer und die Russen und die Bulgaren haben die auch. Das sind wunderschöne Gesänge, die sich, das ist wirklich gute Volkstradition und es lohnt sich auch, dass man da mal vielleicht mal was spielen könnte oder hören könnte.
Jetzt, wenn man diese Texte und Gesänge auch näher betrachtet, die ja so schon das Weihnachtsgeheimnis sehr tief vorbereiten, aber auch darlegen und ergründen, theologisch auch hinführen, was die tiefere Bedeutung des Weihnachtsfestes für uns Menschen ist. Und wenn man jetzt hier bei uns eben diese intensive Tradition anschaut, dass die Weihnachtslieder, die wir ja zu Weihnachten normalerweise erst singen, auch schon wochenlang vorher in den Geschäften, auf den Straßen, auf den Weihnachtsmärkten hören, könnte man das nicht auch in ähnlicher Weise so deuten, dass das ja auch schon auf Weihnachten hindeutet, auch wenn das erst Weihnachtslieder sind.
Wenn das echte Weihnachtslieder sind, dann würde ich das tatsächlich in diese Tradition hineinstellen, auch wenn mir dann in verschiedenen Geschäften diese Lieder zum Hals raushängen. Aber wenn dann also x-mal Jingle Bell ertönt oder süßer die Glocken nie klingen oder so, diese Gesänge, die eigentlich vom Theologischen her wenig bis nichts aussagen, Jingle Bell hat mit Weihnachten praktisch überhaupt nichts zu tun, dann muss ich sagen, dann widert das irgendwie an. Aber prinzipiell, wenn solche Weihnachtsgesänge, Weihnachtslieder erklingen, es ist vielleicht doch ein unbewusstes oder im Unterbewussten eine Erinnerung. Vielleicht denkt der eine oder andere einmal dran, auch wenn es ihn ärgert, weil es ein bisschen eine Nervenbelastung ist. Um was geht's eigentlich? Und vielleicht bohrt sich da doch auch ein bisschen etwas in den Menschen hinein, dass es noch mehr gibt als nur die Geschenke, als nur das Kaufen, als nur das Jagen und Rennen in dieser vorweihnachtlichen Zeit.
Ich begrüße nun Frau Götz aus Düsseldorf am Telefon. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Frau Magister.
Grüß Gott.
Ich habe da eine Frage, und zwar zu der Weihnachtsikone in der Ostkirche.
Ja.
Ich war hier in Düsseldorf sehr viel in der russisch-orthodoxen Kirche, auch bei den Griechen, auch in der deutsch-orthodoxen Gemeinde. Die Weihnachtsikone sitzt ja links unten in der Ecke, ein bisschen ein bisschen zusammengekrümmt, der heilige Josef, sagt man. Manche sagen auch Diabolos, also das ist etwas umstritten. Wieso spielt überhaupt der heilige, es gibt auch keine Josefs-Ikone. Also der spielt eine ziemlich Nebenrolle in der Orthodoxie, beziehungsweise kommt gar nicht vor. Ich wollte mal eine Josefs-Ikone malen, da wurde mir gesagt, da musst du einen Greisen Simeon nehmen, dann hast du ungefähr das Gleiche. Warum grenzt die Orthodoxie, oder jedenfalls auch die Unierten, den heiligen Josef so sehr aus?
Erstens einmal, es gibt sehr wohl Josefs-Ikonen. Ich kenne, da in Feldkirch kenne ich einen Ikonenmaler, der hat wirklich schöne Josefs-Ikonen. Wohl nicht viele, aber doch. Der heilige Josef wird nicht ausgegrenzt, aber sondern was steht in der Heiligen Schrift über den heiligen Josef drinnen? Es ist ganz, ganz wenig. Und was da auf der Ikone gemalt ist, ist der heilige Josef und ein zotteliger Mann oder zwei, die vor ihm stehen. Und ich weiß, dass das gedeutet wird als der Versucher. Durchaus möglich. Aber Josef ist ja von Zweifeln geplagt. Josef hat ja Mühe, dieses Geheimnis anzunehmen, bis der Engel im Traum ihm erscheint und sagt, scheu dich nicht, Maria, deine Verlobte, zu dir zu nehmen. Und ich habe aber auch eine andere, sehr plausible Deutung gefunden, und zwar, dass das nicht der Versucher ist, sondern der Prophet Jesaja, der die alttestamentlichen Schriften, das Wort Gottes, bringt plötzlich Klarheit in die Nacht, in den Zweifel, die den Josef gefangen hält. Deshalb sitzt der Josef nämlich abseits. Die Ikonen sind sowieso so gemalt, dass sie den Menschen fragen, wo findest du dich wieder? Den Peter, den Gläubigen. Und ich darf meine Fragen haben, ich darf meine Zweifel haben und ich darf sagen, das ist für mich zu groß, das kapiere ich nicht. Aber ich sollte dann doch auch auf das hören, was mir gesagt wird. Ich sollte das auch in mein Herz hineinnehmen. Und dass der Josef dann das angenommen hat, darauf deutet der Heiligenschein hin. Er hat sich dann Maria wieder, der Mutter Gottes wieder zugewandt, dem Kind zugewandt und war dann der, der er sein sollte, der treusorgende Begleiter, der treusorgende Nährvater, der sich um seine Frau und das Kind ganz großartig angenommen hat. Aber er brauchte die Hilfe der Alten, der Schriften, der Texte, des Wortes Gottes, das durch die Propheten in die Welt gekommen ist, damit er diesen Weg finden kann. Und wie gesagt, er hat sich nicht verschlossen. Er hat sich wohl abgewandt. Ausdruck des Unverständnisses, Ausdruck des Zweifels. Aber er hat sich dann auch wieder hinwenden können.
Wir müssen leider Schluss machen.
Danke.
Vielen Dank für Ihren Anruf.
Danke auch,
Frau Götz. Das war's heute bei Spiritualität, Advent im Abendland und Morgenland.